Philosophie, eine Einführung. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich. Sie hören aus der 4. Folge mit dem Titel »Und noch mehr Vorsokratik, elementar und sophistisch« das 1. Kapitel »Die Milesier«. Ist der Götterruf erst ruiniert, lebt der Mensch recht ungeniert. Er erfindet die Ferien, die Prosa jongliert mit Zahlen, mit dem Unendlichen und der Allvernunft, kommt vom ganz, ganz Großen zum ganz, ganz Kleinen, will die Götter nicht mehr nach seinem Abbild haben und sieht im Menschen das Maß aller Dinge. Auf all dies wird unsere Vorlesung in der 4. Folge mit dem Titel »Und noch mehr Vorsokratik, elementar und sophistisch« eingehen. Und weil das so viel Stoff ist, werden wir ihn auf mehrere Kapitel verteilen. Verehrte Damen, werte Herren, geschätzte Zuhörerschaft, schlagen wir das 1. Kapitel auf mit der Überschrift »Die Milesier«. In der 3. Folge unserer Vorlesung haben wir gehört, dass es eine sogenannte milesische Schule in der Philosophie gab. Dazu werden gezählt die drei Naturphilosophen Thales, der etwas jüngere Anaximander und dessen Schüler Anaximenes. Alle drei einte nicht allein, dass sie in Milet wirkten, einer damals blühenden und einflussreichen Stadt an der kleinasiatischen Küste, also in der heutigen Türkei gelegen. Thales, Anaximander und Anaximenes einte auch, dass sie ein Grundprinzip, einen Urgrund des Seins angaben. Auf dieses Prinzip sei alles zurückzuführen. Wie wir gehört haben, ist bezeichnend für Philosophie und hat sie angestoßen, dass dieses Prinzip nicht auf die auf dem Olymp sitzenden Götter zurückgeführt wird, jedenfalls nicht zwangsläufig, dass es vielmehr ohne Bezugnahme auf Götter entwickelt wurde. Aristoteles, so wird im historischen Wörterbuch der Philosophie zusammengefasst, hatte die frühen Philosophen erstmals terminologisch als Gruppe erfasst, wenn er mit Blick auf die Anfänge des griechischen Denkens zwischen den Theologen, Theologoi, auf der einen und den Naturphilosophen, Physiologoi, Physikoi, auf der anderen Seite unterscheidet. Von Thales war wenig bekannt, vor allem waren keine Schriften von ihm überliefert. Bei Anaximander sieht das schon besser aus. Philosophen der Generationen nach ihm, wie Platon und dessen Schüler Aristoteles oder dessen Schüler Theophrast, verfügten über Schriften des Anaximanders, aus denen sie zitierten. So lassen sich seine Ideen und Taten rekonstruieren, und dabei kommt man auf vieles, was Anaximander als erstem zugeschrieben werden kann. Wie schon in der letzten Vorlesung erwähnt, soll Anaximander die erste Weltkarte gezeichnet haben und eine Sphaira, eine Kugel, eine visuelle Darstellung des Himmels gebaut haben. Der Astronomie kundige Anaximander soll auch in Sparta die erste griechische Sonnenuhr konstruiert haben. Einer der Forscher des 20. Jahrhunderts, die sich mit den Vorsokratikern intensiv befasst und deren Texte ins Deutsche übersetzt haben, ist der Altphilologe Wilhelm Capelle. Von ihm erfahren wir, dass Anaximander 611 vor Christus geboren wurde und im Jahre 546 vor Christus starb, dass er mit dem rund 15 Jahre älteren Thales bekannt war und dessen Gedanken aufgegriffen hat und somit zu Recht als Schüler und Nachfolger des Thales bezeichnet wird. Aber wozu wären Schüler gut, wenn sie ihre Lehrmeister nicht überholten? Eine Zusammenfassung der Ideen des Anaximander fiel dem Chronisten Apollodor von Athen im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in einer Bibliothek in die Hände. Diese Schrift über die Natur des Anaximander sei, wird behauptet, das erste Buch in griechischer Prosa überhaupt. Der Altphilologe Wilhelm Capelle hält dazu fest, an die Stelle der Schöpfungen, des Glaubens und der Fantasie in gebundener Rede, Homer und Hesiod, tritt das ebenso nüchterne wie kühne, rein vernunftmäßige Denken, für das die Form der Prosa die allein angemessene ist. Die griechische Prosa des Anaximandros ist also der Ausdruck einer tiefgreifenden Umwandlung im Denken jener Generation, die die Philosophie wie die Wissenschaft überhaupt für immer begründen sollte. Der Nagel ist eingeschlagen und bleibt fürderhin in der Wand. Nicht die Poesie ist die Sprache der Philosophie und der Wissenschaft. Mit Anaximander ist das, mit wenigen Ausnahmen, ein für allemal geklärt. Prosa ist der Ton, dessen sich Logos und Rationalität, Reflexion und Argumentation bedienen. Warum? In Prosa kann Kritik zum Ausdruck gebracht werden. Nur in diesem Ton wird sie, zumal wenn sie klar, deutlich und verständlich formuliert ist, nur in diesem Ton wird sie greifbar, mitteilbar, verhandelbar. In Prosa gefasst lässt sich Kritik abwägen und überprüfen, ist also wiederum selbst der Kritik zugänglich. Das bedeutet, dass Rationalität einer und besonders eben dieser Form bedurft hat, um zu sich zu kommen. Das wertet natürlich die Poesie nicht ab. In ihr können wir erleben, dass aus Worten Rhythmus und Musik erwachsen können und die größte Kraft, Gefühle und Seelen zu berühren. Dafür scheint mir eine gewisse Wahrheit konstitutiv zu sein. Das Genaue indes, das messerscharfe Argument, gelingt, wenn die Wahrheit zurückgedrängt wird. Das genaue, messerscharfe Argument gelingt also dort, wo der Logos dem Mythos vorgezogen wird. Die Philosophen wären dann also verkopft und emotionslos, nicht wahr? Das ist Unsinn. Philosophen sind Menschen, also genauso emotionsbeladen, vernunftbegabt und unvernunftbegabt wie wir alle. Sie nutzen die Vernunftbegabung meist mehr als andere und manchmal gelingt es ihnen, deshalb nicht oder nicht immer zu Sklaven ihrer Gefühle zu werden, sondern ihre Emotionen klug zu nutzen. Der Übergang vom Mythos zum Logos, den wir zu jenen Zeiten beobachten, ist jedenfalls philosophisch von unermesslicher Tragweite. Und er wird markiert durch das Aufkommen der Prosa. Sie eröffnet die Möglichkeit, zwischen Fantasie und Realität zu differenzieren. Und sie öffnet das Tor zur Wissenschaft und, auch das Tor zur Demokratie. Durch die Möglichkeit, Kritik in einer Sprache und einer Form zu fassen, die es wiederum ermöglichen, auch noch die geäußerte Kritik kritisch zu prüfen. Durch diese Möglichkeit werden wichtige philosophische und metaphysische Setzungen vorgenommen, wie manche Philosophen es nennen, wenn eine nicht beweisbare Basis für bestimmte Ideen gelegt und fürderhin vorausgesetzt wird. Soll etwas kritisch geprüft werden? Dann muss herausgefunden werden können, ob das Gesagte oder Geschriebene zutrifft, ob es mit Tatsachen übereinstimmt, ob es folgerichtig, logisch und plausibel ist. Daran binden sich unweigerlich Auffassungen von Wirklichkeit an, von Wahrheit, von Wissen und von Erkenntnis. Die großen Begriffe der Philosophie poppen nur so hervor wie Pilze aus feuchtem Herbstwaldboden. Das alles ist spannend. Für meine eigene Philosophie des Schreibens leite ich daraus Thesen ab und knüpfe sie an diese Überlegungen. Die großen Begriffe, diese philosophischen Inhalte, können dadurch geäußert und diskutiert werden, dass eine Form, ein Stil des Schreibens in die Welt kam. Stil und Darstellungsform, die wir wählen, bestimmen das, so meine These, Stil und Darstellungsform bestimmen das, was uns zu denken möglich wird. Poesie ist die angemessene Form, um Gefühle zu wecken, Stimmungen zu beschreiben und hervorzurufen, die Sprache auf sich selbst zu beziehen und die Sprache selbst zur Kunst werden zu lassen. Prosa ist die Form, in der Argumente entwickelt und geprüft werden können. In ihr wird der Logos der Sprache, die Vernunft also auf sich selbst angewandt. Prosa eröffnet die Möglichkeit zur Kritik. Pessimistisch gewendet klänge der Gedanke so: Die Modi der Poesie gebären andere Ungeheuer als die der Prosa. Sie merken es, verehrte Zuhörer, die Beschäftigung mit den alten Philosophen bringt einen auf neue Gedanken. Aber zurück zu Anaximander, dem wir also den ersten Prosatext in griechischer Sprache zu verdanken haben, jedenfalls den ersten, von dem wir noch Kenntnis haben. Wie Thales suchte Anaximander den Urgrund, die Arche, zu fassen. Nicht im Wasser sah er diesen Urgrund, sondern in einem gleichsam abstrakten Prinzip. Die Rede ist bei ihm vom Apeiron, dem Unendlichen, Unermesslichen, Unbestimmten. Aus ihm entstehen die Dinge und sie vergehen in ihm. Das Apeiron umfasst und lenkt alles. Als immaterielles, unbegrenztes Gut können aus dem Apeiron unendlich viele Welten entstehen, in Wechselspielen von Gegensätzen, wie heißem und kaltem, trockenem und feuchtem, flüssigem, festen und gasförmigem. Ein Fragment des Anaximanders ist nahezu im Wortlaut erhalten, und in den beiden Sätzen wird dieser Zusammenhang des Wechselspiels, des Werdens und Vergehens in nahezu poetischer Weise, aber eben in ungebundener Sprache angeführt, und der Ton bleibt auch in der Übersetzung erhalten. Woraus aber die Dinge ihre Entstehung haben, darein finde auch ihr Untergang statt, gemäß der Schuldigkeit. Denn sie leisteten einander Sühne und Buße für ihre Ungerechtigkeit, gemäß der Ordnung der Zeit. Was ist damit gemeint? Bohren wir das einmal auf. Der Urgrund, die Arche, ist laut Anaximander das Unendliche, Unbestimmte, Formlose, das Apeiron. Daraus entstehen die Dinge und darin vergehen sie. Ihr Vergehen im Sinne von Vergänglichkeit, ihr Vergehen schulden sie gleichsam der Unendlichkeit, denn sie haben sich aus ihr als endliches Ding, also als ein bestimmtes, geformtes Ding, herausgehoben, um sodann in der Unendlichkeit aufzugehen, in ihr zu vergehen. Damit tun sie gleichsam Buße dafür, dass sie naseweis aus dem Unbestimmten hinausschauten. Sühne und Buße tun sie gemäß der Ordnung der Zeit, also gemäß dem Lauf der Dinge, dem Lauf der Zeit, dem Wechselspiel von Werden und Vergehen. Neuere Übersetzungen und Interpretationen der Vorsokratiker-Fragmente zeigen verschiedene Deutungen von Anaximanders Apeiron auf. So könnte die Unendlichkeit statt räumlich zeitlich gedacht sein, das Werden und Vergehen als Prozess in Ewigkeit. Übertragen wir Anaximanders Idee des Werdens und Vergehens in eine moderne Metapher, die uns zugänglicher sein dürfte. Unser Planet Erde und wir selbst sind vom Universum aus Sternenstaub zusammengerührt worden. Und wie wir selbst wird auch die Erde irgendwann zu Sternenstaub vergehen, nämlich im Laufe der Zeiten. Als moderne Nachfolger der antiken Naturphilosophen können wir die Astrophysiker ansehen. Die wissen vom Werden und Vergehen im Universum so manch Lied zu singen, was da nicht alles in schwarzen Löchern verschwindet. Warum aber hat Anaximander das Unendliche als Urgrund, als erstes Prinzip, als Arche angenommen? Aristoteles gibt in seiner Physik die Antwort auf diese Frage: Damit das Werden nicht aufhört. Auch das ist eher eine zeitliche, denn eine räumliche Frage. Damit das Werden nicht aufhört. Könnte man einen Grund schöner benennen? Welche Bedeutung dürfen wir Anaximanders Fragment zubilligen? Wilhelm Capelle spricht von einer wahrhaft fundamentalen Bedeutung, denn das Fragment zeige in ebenso plastischer wie monumentaler Sprache, dass hier zum ersten Mal im Denken der Menschheit eine den gesamten Weltprozess beherrschende, ihm immanente Gesetzlichkeit erfasst werde. Kurzum, Anaximander hat als erster so etwas gedacht wie ein Weltgesetz, das in allem wirke. Und noch etwas wird dem Anaximander zugesprochen, was bis heute sich erhalten hat. Jaap Mansfeld, der ebenfalls Bände mit Fragmenten der Vorsokratiker übersetzt und zusammengestellt hat, bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Eine wissenschaftliche Kosmologie ohne Mathematik ist heute genauso unvorstellbar, wie eine Kosmologie mit Mathematik vor Anaximander war. Respekt, werter Herr Anaximander. Schön und gut. Aber wusste man mit diesen spekulativen, naturphilosophischen, ollengriechischen Kamellen später noch etwas anzufangen? Im zweiten Band von Will Durans 18-bändiger Kulturgeschichte der Menschheit, die ich Ihnen von Herzen ans Herz lege, dort finden wir viele geistreiche und amüsante Sätze und eben auch diesen. Anaximander vertrat eine Philosophie, die derjenigen überraschend ähnlich sieht, die Herbert Spencer vor seiner eigenen Originalität erzitternd im Jahre 1860 nach Christus veröffentlichte. Spencer war ein englischer Philosoph, der also vor seiner eigenen Originalität erzitternd rund 2500 Jahre nach Anaximander zu ähnlichen Einsichten kam und die Evolution definierte als Wechsel von einer, Zitat, unbestimmten, unzusammenhängenden Gleichartigkeit zu einer bestimmten, zusammenhängenden Ungleichartigkeit. Wie zitiere ich mich gern selbst, denn einer muss es ja tun. Bildung schützt uns davor, uns für origineller zu halten, als wir sind. Die Nachwelt möge es sich merken. Das Besondere an Anaximanders Erklärung des Urgrundes der Arche ist, dass er auf ein abstraktes Prinzip zurückgreift. Soweit wir sein Apeiron nicht materiell interpretieren wollen. Diese Lesart, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, gibt es nämlich auch. Wie auch immer, abstrakte Prinzipien haben sich in der Folge als beliebter Kunstgriff in der Philosophie etablieren können. Sie öffnen der Philosophie weite Spielräume. Allerdings nicht bei Anaximanders Schüler Anaximenes. Der greift auf eines der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft zurück. Und in diesem Punkt steht er Thales näher als seinem Lehrmeister. Aber wozu wären Schüler gut, wenn sie ihre Lehrmeister überholten? Für Anaximenes ist die Luft, griechisch Pneuma, der Urgrund. Sie durchweht gleichsam das Sein und alles Seiende. Das Unendliche ist Luft. Wenn Luft sich verdichtet, entstehe Kaltes wie Erde oder Wasser. Verdünnt sich die Luft, entstehe Warmes wie Feuer. Cicero berichtet uns, dass Anaximenes seine Arche, die alles durchwaltende und unendliche Luft, zu Gott erklärt. Die meisten Zeiten und Gesellschaften wollten nicht und wollen nicht ohne Gott oder Götter auskommen. Deshalb hat es sich für Philosophen, die an ihrem Leben hängen, immer wieder bewährt, Gott oder den Göttern am Ende irgendwo in ihrem Ideengebäude ein Zimmer freizuräumen. Anaximenes Idee, Luft als Arche anzusehen, wird in der Folge viele Philosophen umtreiben, oft um das Prinzip des Lebens in der Luft, im Atem zu sehen. Und so hat der griechische Begriff Pneuma viele Bedeutungen wie Atem, Hauch, Leben, Geist und Seele. Davon ist auch in unserem Sprachgebrauch einiges erhalten, bis zu unserem Ende, wenn wir unser Leben und gar unsere Seele aushauchen. Bei diesem Gedanken allein stockt einem ja der Atem. Und wenn das zu oft passiert, dann muss man zum Pneumologen, zum Facharzt für Lungenerkrankungen, der einem allerdings nicht zwingend dem Psychiater ersetzt. Wir haben offenbar der Seele das Pneuma ausgetrieben und die Luft genommen. Immerhin, seine luftige Idee hat es Anaximenes eingebracht, dass ein Mondkrater und ein Asteroid nach ihm benannt wurden. Was mag die Naturphilosophen, die ersten Physiker und Sternengucker, bewogen haben, in den Himmel zu schauen? Vielleicht sollten wir uns vor Augen führen, was wir nicht mehr vor Augen haben. Der Himmel war allnächtens Kino- oder Fernsehprogramm. Die Sterne füllten mehr Kanäle als das Internet Qualitätsseiten. Es war gewaltig, was sich da oben abspielte. Und kaum einer von uns wird das so je in seinem Leben zu Gesicht bekommen. Zu Licht und Umwelt verschmutzt ist fast allerorten unsere Atmosphäre. Als dass wir dieses Drama in der Sphaira, in der Himmelskugel, beobachten könnten. Und wie die Zeit vergeht. Nun habe ich gerade mal 3 Vertreter der milesischen Schule vorgestellt, Thales, Anaximander und Anaximenes. Und soll es in dieser Vorlesung noch mit dem ganzen Rest der Vorsokratiker und Sophisten aufnehmen? Nun denn, ans Werk. Schauen wir uns noch ein paar weitere der sogenannten Vorsokratiker an. Dabei gehe ich nicht chronologisch vor, sondern geografisch und spaziere mit ihnen durch Ionien, also der kleinasiatischen Westküste entlang nach Norden, wo wir in Klasomenai Halt machen, einer Stadt unweit des heutigen Izmirs, das früher Smyrna hieß. Wer nur will sich das alles merken, bei der nächsten Schöpfung sollte bitte einfach alles nummeriert werden. Zahlen sind eine feine Sache. Aber zu den Zahlenfans unter den Philosophen kommen wir bald noch. Dort in Klasomenai stoßen wir auf einen Schüler des Anaximenes, einen Schüler, dessen Vornamen zur Abwechslung mit dem Buchstaben A beginnt. Der Schüler heißt Anaxagoras. Über ihn gibt es ein paar anregende Anekdoten zu erzählen. Zudem hat er es zu einem wohltönenden Grabspruch gebracht. Aber eins nach dem anderen. Auch wenn es eine konstruierte Analogie ist, so ist doch hübsch zu wissen, dass in der griechischen Vorsilbe Ana, die die Namen der Naturphilosophen Anaximander, Anaximenes und Anaxagoras anlauten lässt, Bedeutungen wie hinauf, oben und über anklingen. Da muss man ja den Blick auf und nach oben richten. Und noch ein Intermezzo. Ist es Ihnen eigentlich aufgefallen? Wir reden über das abendländische Denken und seine Ursprünge und nehmen erste Philosophen in den Blick, die wir Ostgriechen nennen, die an der kleinasiatischen Küste wirkten, also in der heutigen Türkei. Ich habe meine Zweifel, ob heute die Türken dort als Ostgriechen bezeichnet werden möchten. Und die kleinasiatische Küste zählt doch zu Asien, also nicht mehr zum Abendland. Wie ließen sich diese Denker dann als abendländische vereinnahmen? Der okzidentale Geist weht offenbar, wo er will. Und diese Geisteshaltung ging von den Griechen aus. Bereits im 2. Jahrtausend vor Christus hatten vom Peloponnes aus die Mykener den Ägäisraum besiedelt. Städte wie Milet waren von ihnen geprägt oder gegründet worden. Manche Gegenden waren schon vorher von den Kretern besiedelt worden. Zu jener Zeit hatten die Griechen den gesamten Mittelmeerraum geprägt. Die Osmanen und ihr Reich, Vorläufer der heutigen Türkei, herrschten an der kleinasiatischen Küste erst seit dem 13. Jahrhundert nach Christus, kamen also erst 2.000-3.000 Jahre nach den Ostgriechen dort an. Was hat es nun aber mit jenem Anaxagoras auf sich? Geboren wurde er 500 vor Christus in der besagten Stadt Klasomenai. Ich habe lange geübt, um den Namen aussprechen zu können. Deswegen habe ich ihn schon 3-mal in dieses Manuskript eingebaut. Im nicht allzu weit entfernten, südlicher gelegenen Milet wirkte Anaximenes noch bis zu seinem Tod im Jahre 525 vor Christus. Er starb, als Anaxagoras etwa 25 Jahre alt war. Gegen die Hinweise auf ein mögliches Lehrer-Schüler-Verhältnis sprechen die Zeitangaben zumindest nicht. Anaxagoras stammte, weiß Diogenes Laertius zu berichten, aus gutem Hause, trat aber das väterliche Erbe an seine Verwandten ab. Die weltlichen Dinge interessierten ihn nicht. Er widmete sein Leben der Naturbetrachtung. Man warf ihm vor, dass er kein öffentliches Amt übernahm und fragte ihn, ob er denn kein Herz für sein Vaterland hätte. Er antwortete, »Nichts liegt mir mehr am Herzen als mein Vaterland« und wies dabei auf den Himmel. Anaxagoras wechselte allerdings mit etwa 40 das Ufer der Ägäis. Ihn zog es nach Westen, nach Athen. Und er wurde gleichsam zum ionischen Exportschlager. Clemens von Alexandreia, ein christlicher Philosoph um 200 nach Christus, wird über Anaxagoras schreiben: Dieser Mann hat die Philosophie aus Ionien nach Athen verpflanzt. Und Anaxagoras hat noch etwas anderes Bemerkenswertes getan. Er hat den Geist mitgebracht. Wie das? Er hat ein Buch geschrieben, Periphysios, lautet der Titel, über die Natur. Und dieses Buch soll so begonnen haben. Alle Dinge waren zusammen. Dann kam der Geist dazu und ordnete sie. Alles Seiende, alle Materie ist für ihn zwar unterscheidbar, aber alles sei in allem enthalten und wenn nur in kleinsten Mengen. Alles Seiende sei im Grunde Teil eines ungeordneten Großen und Ganzen. Die Unordnung, das Chaos, musste in Ordnung kommen und dafür wurde eine Kraft benötigt, die die Griechen Nous nennen, Geist. Das ist wiederum eine Idee, der wir in vielen Weltanschauungen begegnen, auch wenn diese Idee nicht in allen Weltanschauungen als Heiliger Geist ausgemacht wird. Und dass das Geistige eine Kraft darstellt, die die Ursache physischer Veränderung sein kann, ist ein Gedanke, der bis in unsere Zeiten immer wieder in vielfältigen Varianten eine Rolle spielt. Im 20. Jahrhundert wird das für die menschliche Psyche beispielsweise von Sigmund Freud analysiert und in Karl Poppers Drei-Welten-Theorie findet sich ebenfalls etwas davon wieder. Der Geist ist es, der in Anaxagoras Sicht alles ordnet und bewegt, ohne selbst Substanz und Teil der materiellen Welt zu sein. Um das klarzustellen, es ist nicht der menschliche Geist gemeint, sondern eine Art Geist an sich, eine übergeordnete Instanz, ein abstraktes Prinzip, womit er über seinen Lehrmeister Anaximenes hinausgeht. Aber wozu wären Schüler gut, wenn sie ihre Lehrmeister nicht überholten? Sokrates soll gesagt haben, von Anaxagoras habe er gelernt, den Geist als das eigentlich Schöpferische anzusehen. Aber sowohl Sokrates wie später Aristoteles kritisieren Anaxagoras, er hätte nicht genau genug erklärt, wie es um dieses Prinzip, wie es um den Geist bestellt sei und wie er genau in Wechselwirkung zu den Dingen trat, angefangen bei den kleinsten Partikeln bis hin zu den Gestirnen. In Athen soll Anaxagoras Freund und Lehrer des Perikles geworden sein, der zu einem der bedeutendsten Staatsmänner seiner Zeit wurde, ein wirkungsvoller Rhetor war und immer wieder als großer Förderer der Demokratie dargestellt wird. Wenn ein Politiker seinen Zenit überschritten hat, bekommt das auch seine Entourage zu spüren. Anaxagoras hatte erklärt, die Sonne sei ein steinerner Feuerball. Deshalb klagte man ihn der Asebie an. Er frevele die Götter. Denn das war nämlich die Sonne, ein Gott namens Helios. Durch den Prozess gegen Anaxagoras sei, so sieht es Wilhelm Capelle, durch diesen Prozess gegen Anaxagoras sei zum ersten Male im Abendland die Staatsgewalt gegen die freie Forschung in Bewegung gesetzt worden. Die Götter zu leugnen, das wurde seither eine beliebte Anklage, unliebsame und eigenständige Köpfe mundtot zu machen. Davon machen nicht nur Staaten Gebrauch, auch im Namen von Religionen ist das ein beliebtes Vorgehen. Die Christen haben nicht nur einen Galileo Galilei, die Juden nicht nur einen Baruch de Spinoza und die Muslime nicht nur einen Salman Rushdie. Perikles konnte ein Todesurteil für Anaxagoras abwenden, nicht aber, dass Anaxagoras Athen verlassen musste und zurück nach Ionien ging. Diogenes Laertius erzählt folgende Szene. Als einer zu ihm sagte, »Du musstest auf Athen verzichten«, erwiderte er, »Nein, umgekehrt, Athen auf mich.« Das nenne ich Selbstbewusstsein. In seiner ionischen Heimat, genauer in der Stadt Lampsakos, ging er als geachteter Mann seinen Forschungen nach. Gefragt, wozu er auf die Welt gekommen sei, sagte er, zur Beobachtung von Sonne, Mond und Himmel. Er soll der Erste gewesen sein, der mit Diagrammen in seinen Schriften gearbeitet hat. Sollte die Schülergenerationen aller Zeiten das nicht entzücken, so sollten sie Anaxagoras wegen eines letzten Wunsches immer in Ehren halten. Als Anaxagoras gefragt wurde, wie man ihm nach seinem Tode Ehre erweisen könne, erbat er, dass die Schulkinder jedes Jahr in seinem Todesmonat schulfrei hätten. Er ist also der Erfinder der Ferien, und allein schon deshalb muss man ihn mögen. Anaxagoras Grab schmückte folgende Inschrift. Friedlich ruht Anaxagoras hier, der Sucher nach Wahrheit. Weit in den himmlischen Raum drang sein erleuchteter Geist. Er zählt nicht zu den bedeutendsten Philosophen der Antike, hat aber doch seine Spuren hinterlassen und die eine und andere Anekdote. Wenn einem viel Gutes widerfährt, ist das eben ein Anekdötchen wert. Und auch so machen wir weiter im zweiten Kapitel. Sie hörten das erste Kapitel, die Milesier, von und noch mehr Vorsokratik, elementar und sophistisch, der vierten Folge der Vorlesung Philosophie einer Einführung, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.